Ein Buch ist ein Buch ist ein Buch. Oder auch nicht, wenn man auf Europas größte Bildungsmesse Didacta schaut, wo es um die neuesten Techniken von Bildungsvermittlung geht. Aber braucht man tatsächlich alles, was technisch möglich ist? Welcher Grad von Digitalisierung ist im Unterricht nötig und welchen Vorteil hat das? In der Corona-Pandemie haben wir ja gesehen, dass wir in Deutschland diesbezüglich total hinterherhinken. Die Frage ist nur, auch wenn es die Möglichkeiten jetzt gibt, wie kann man Lehrstoff denn am besten vermitteln? Also bringt es was in Sachen Gedächtnis, wenn Kinder das per Hand aufschreiben? Oder reicht es einfach auch, eine digitale Checkbox anzuklicken? Darüber spreche ich mit der Schulpädagogin Professorin Britta Klopsch vom Karlsruher Institut für Technologie. Hallo Frau Klopsch.
Hallo.
Sieht man denn in der Bildungsforschung den Einsatz von Mitteln wie zum Beispiel jetzt Whiteboard oder Tablet etwas kritischer als früher?
Das kann man so pauschal vielleicht gar nicht sagen. Die Idee hinter Whiteboard und Tablets ist ja die, dass wir versuchen, andere Lernzugänge anzubieten, die vielleicht das Buch erweitern können, das klassische Schulbuch, und dadurch den Kindern und Jugendlichen weitere Lernmöglichkeiten zu bieten, die sie mehr darin unterstützen, ihr individuelles Potenzial besser ausschöpfen zu können.
Aber eher als Alternative oder als Ergänzung?
Als Ergänzung ist es sicherlich sehr hilfreich. Als Alternative, wissen wir aus unterschiedlichen Studien, hilft es nicht wirklich, wenn wir einfach das Tablet nutzen anstelle eines Schulbuches und genau das Gleiche damit tun, was wir früher mit dem Schulbuch gemacht haben. Ich glaube, die Digitalisierung bietet uns Möglichkeiten, weitaus individualisierter mit Lernenden umzugehen und auch viel mehr Lernanreize zu schaffen, als dies mit einem Buch alleine möglich wäre.
Es gibt ja Berichte aus Skandinavien beispielsweise, wo man Handys auf dem Schulhof verbietet und jetzt wieder zurück will zum Schulbuch. Die hatten ja früher die Bücher fast abgeschafft.
Ja, genau, da hat man gesehen, dass zu viel von einer Seite schlechter für die Kinder ist. Also dort sieht man, dass einfach ein zu viel an Digitalisierung auch schaden kann. Wir sehen in der Bildungsforschung, dass wenn wir uns auf einem Kontinuum befinden zwischen Buch und einer vollständigen Digitalisierung, also wenn wir den Lernenden zu unterschiedlichen Möglichkeiten unterschiedliche Angebote machen, dass dann Lernen am besten voranschreiten kann. Und wir brauchen auch noch das Lesen auf dem Papier und das Schreiben mit dem Stift in der Hand, weil dadurch einfach nochmal andere Prozesse in den Gehirnen angeregt werden. Es ist also nicht vorteilhaft, wenn wir jetzt nur noch digital unterwegs sind.
Und dann macht das Schreiben mit der Hand auch was anderes als das Schreiben beispielsweise mit einer Computertastatur, wenn ich was aufgeschrieben habe?
Ja, weil man bei dem Schreiben mit der Hand doch nochmal einerseits die motorischen Fähigkeiten trainiert und weil die Hand-Gehirn-Koordination nochmal zu anderen Denkprozessen auch führt. Also das Handwerkliche dürfen wir nicht vergessen in dem schulischen Setting. Das sieht man beispielsweise auch in Estland, die sehr digitalisiert unterrichten dort. Und da im Schulsystem ist es zum Beispiel wichtig, dass auch noch handwerkliche Fähigkeiten immer wieder unterstützt werden. Und da gibt es dann auch Handwerkskunst als Schulfach beispielsweise, um hier eine Ausgeglichenheit anzubieten.
Was weiß man denn aus der empirischen Forschung über den Nutzen von digitalen Unterrichtsmitteln?
Also wir dürfen den Nutzen der digitalen Unterrichtsmittel auf keinen Fall unterschätzen. Wir sehen in unterschiedlichen Studien, dass zum Beispiel die Chancengerechtigkeit für die Lernenden dadurch deutlich angehoben werden kann, wenn man die Unterrichtsmittel nicht unreflektiert einsetzt, sondern ein gemeinsames Engagement aller beteiligten Akteurinnen und Akteure erreichen kann. Das heißt, dass Lehrkräfte, die Schulaufsicht, die Schulträger, die Schulleitungen alle gemeinsam überlegen, wie können wir die besonderen Bedarfe, die unsere Schülerinnen und Schüler haben, hier gezielt unterstützen. Darüber hinaus sehen wir, dass individualisiertere Lernanlässe geboten werden können. Das heißt beispielsweise durch Lernvideos auf unterschiedlichen Niveaustufen können wir gezielter unterschiedliche Lernende unterstützen oder auch durch Workbooks, die zum Beispiel individualisierte Aufgaben den Schülerinnen bereitstellen. Die Lernenden füllen dann das Arbeitsblatt aus und bekommen sofort als nächste Aufgabe eine Aufgabe, die ihrem individuellen Lernstand entspricht. Und das sind Möglichkeiten, die Lehrkräfte einfach nicht so anbieten können, wenn sie alleine eine Klasse von 30 Schülerinnen und Schülern beispielsweise unterrichten.
Sie haben ja im Prinzip gesagt, ein bisschen auf die Dosis kommt es an. Was empfehlen Sie denn? Also was ist die richtige Dosis? Wo muss man das einsetzen und wo ist es eher sinnlos?
Also es ist jetzt schwierig zu sagen, dass man einen bestimmten Prozentsatz für das eine oder das andere wählt. Ich glaube, es ist wichtig, digitalisierte Angebote zu schaffen, die die Lebenswelt mehr in die Schule hineinbringen, wenn man sich mit Expertinnen und Experten zum Beispiel zusammenschalten kann, wenn man vielleicht auch andere Lebenswelten erleben kann durch Dinge wie VR-Brillen zum Beispiel, also hier die Möglichkeit hat, beispielsweise auf die Sonne zu fliegen, ins Mittelalter sich zu versetzen. Also da einfach eine reichhaltigere Möglichkeit bieten kann, wie man mit Lernen umgeht. Und gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, wie Sie vorhin schon gesagt haben, mit dem Schreiben und dem sich merken können, dass wir auch hier eine Balance schaffen und uns immer noch Notizen machen über Dinge, die wir uns behalten möchten. Oder auch mal wirklich ein ganz klassisches Buch mit Papier zur Hand nehmen und hier zu lesen.
Das war die Schülerseite, von der wir jetzt gesprochen haben. Wie sind denn die Lehrkräfte auf den Einsatz vorbereitet?
Die Lehrkräfte, die wir in Schulen erleben, die tatsächlich auch mit digitalen Lernmitteln arbeiten, sind häufig durch persönliches Interesse darauf gestoßen, durch eine eigene Fortbildungsbereitschaft, also durch individuelles Engagement auch. Wir sehen in der Lehrkraftausbildung aktuell tatsächlich den Bedarf, hier noch stärker tätig zu werden. An vielen Universitäten werden deswegen auch zusätzlich Kurse angeboten, wie man tatsächlich digitalisiert auch unterrichten kann. Aber ich glaube, wir haben hier wirklich noch Luft nach oben, um allen Lehrkräften zu zeigen, wie ja eine Vermischung von digitaler und analoger Lernweise geschehen kann.
Hier zum Schluss noch eine Frage zur Didakta, zur Bildungsmesse. Deren Motto ist ja in diesem Jahr, Demokratie braucht Bildung, Bildung braucht Demokratie. Haben wir denn in Deutschland die politische Bildung für junge Menschen bisher unterschätzt?
Vielleicht haben wir sie nicht unterschätzt, sondern sie nicht in alle Unterrichtsfächer so mit hineingenommen, wie man es tun könnte. Ich glaube nicht, dass Demokratielernen ein extra Fach sein kann oder sich lediglich auf den Politik- und Gemeinschaftskundeunterricht beschränken sollte, sondern wir müssen schauen, dass alle Schulen auch im alltäglichen Miteinander, also in der Schulkultur, sich mit Demokratie verstärkt auseinandersetzen. Und da bietet die Didakta natürlich einen tollen Impuls, dass die Schulen nochmal anfangen, anders vielleicht auch darüber nachzudenken.
Sagt Britta Klopsch vom Karlsruher Institut für Technologie. Ich habe mit ihr gesprochen über die Didakta, die Digitalisierung im Unterricht und Demokratie, die Bildung benötigt. Herzlichen Dank, Frau Klopsch.
Sehr gerne.